Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. In der heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Histaminintoleranz bzw. der Histaminunverträglichkeit. Wer von euch kennt es? Nach dem Konsum von bestimmten Lebensmitteln oder Getränken treten Symptome wie Juckreiz, Hautrötungen, Bauchkrämpfe, Durchfälle oder Kopfschmerzen auf. Das könnten Anzeichen für eine Histaminintoleranz sein. So eine Unverträglichkeit ist in seltenen Fällen angeboren. Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa jedoch können eine solche offenbar begünstigen. Doch was ist Histamin eigentlich und welche Aufgaben hat es in unserem Körper? Wie wirkt Histamin und wieso kann es Beschwerden verursachen? Und vor allem, wie können wir diese Beschwerden eindämmen oder loswerden? Diese und noch weitere Fragen beantwortet uns heute Dr. Corinna Geiger. Wir durften Sie schon in unserer letzten Episode als Gesprächsgast zum Thema Mikrobiomanalyse begrüßen. Dr. Corinna Geiger ist als Gastroenterologin mit CD-Spezialisierung in ihrer Ordination in Wien tätig und behandelt dort zahlreiche Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa. Sie ist auch immer wieder mit Patientinnen und Patienten konfrontiert, welche im Zuge ihrer Erkrankung auch Erfahrungen mit einer Histaminintoleranz machen. Die positive Nachricht ist, die dadurch verursachten Beschwerden können eingedämmt werden und genau darüber sprechen wir heute. Wir wünschen euch nun gute Unterhaltung und hoffen, dass wir euch mit der heutigen Episode einen guten Überblick zum Thema Histamin und Histaminintoleranz verschaffen können und ihr viele wertvolle Tipps für euren Alltag daraus mitnehmen könnt. Liebe Frau Dr. Geiger, schön, dass wir heute wieder im Gespräch sind. Heute liegt unser Schwerpunkt beim Thema Histaminintoleranz bzw. Histaminunverträglichkeit, auch Histaminose genannt. Könnten Sie uns vielleicht gleich zu Beginn den Begriff Histamin kurz erklären? Und welche Funktion Histamin in unserem Körper grundsätzlich hat?
Histamin ist ein Gewebshormon. Das bedeutet, das ist ein Botenstoff im Körper, der eben bestimmte Wirkungen vermittelt. Das macht das Histamin, indem es an Histaminrezeptoren bindet. Und davon sind unterschiedliche Rezeptoren, die sind durchnummeriert von 1 bis 4, in unseren Körpergeweben verteilt. Und je nachdem, welcher Rezeptor da aktiviert wird, haben wir auch unterschiedliche Folgewirkungen. Also zum Beispiel, was die meisten von uns kennen von den klassischen Allergiereaktionen, ist der H1-Rezeptor. Der sorgt dafür, dass die Bronchien eng werden. Also wenn wir eine allergische Reaktion haben, dann kann es ja sein, dass die Leute Luftnot kriegen, dass die Hautausschläge bekommen, dass die Haut rot wird, dass es juckt. Und dafür ist eben dieser H1-Rezeptor zuständig, weil die Bronchien eng werden, weil die Durchlässigkeit von Blutgefäßen erhöht wird und dadurch eben Flüssigkeit ins Gewebe läuft und uns diesen Nesselausschlag macht. Aber der H1-Rezeptor ist auch für die Kontraktion des Darms verantwortlich, also der macht unsere Darmbewegungen schneller, es wird Adrenalin ausgeschüttet, es kann Übelkeit entstehen. Und dann gibt es eben auch andere Rezeptoren im Körper. Die H2-Rezeptoren zum Beispiel sind im Magen-Darm-Trakt noch relevant, weil die eben die Magensäuresekretion erhöhen und dann für Beschwerden wie Gastritis oder auch Reflux, also Sodbrennen, verantwortlich sein können. Aber die H2-Rezeptoren sorgen auch dafür, dass unser Herz anfangen kann zu rasen. Und das ist eben eigentlich genau das, was die Leute bei so einer Histaminreaktion verspüren.
Mhm. Also Histaminintoleranz, Histaminunverträglichkeit, Histaminose, all diese Begriffe bedeuten, dass Histamin bzw. ein Überschuss an Histamin bestimmte Beschwerden im Körper verursachen kann. Wie kommt es jetzt zu so einem Überschuss und welche Beschwerden könnten denn auf so eine Unverträglichkeit hinweisen?
Also prinzipiell alle Beschwerden, die ich gerade genannt habe, können auf so eine Histaminunverträglichkeit hinweisen. Und es ist auch nicht so, dass man immer nach demselben Essen dieselben Symptome haben muss, sondern man muss die Histaminintoleranz eher als ein Spiegelbild dessen sehen, wie es dem Körper an dem Tag geht. Man muss wissen, Histamin wird nicht nur ausgeschüttet von unserem Körper selbst als eben Gewebshormon. Das passiert immer dann, wenn wir zum Beispiel psychischen Stress haben, wenn wir uns körperlich sehr stark anstrengen müssen oder aber auch zum Beispiel bei Infektionen und Entzündungen, was wiederum klar macht, warum das bei Patientinnen und Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen ein Problem sein kann. Es kann dann natürlich auch von extern zugeführt werden, also über Ernährung, aber zum Beispiel auch Hausstaubmilbenkot ist sehr histaminhaltig, also auch Inhalation vom Hausstaubmilbenkot kann unseren Histaminspiegel im Körper erhöhen. Und wir haben gleichermaßen im Körper auch Abbaumechanismen für das Histamin und letztendlich entsteht oft ein Gleichgewicht. Und wenn genügend Abbaumechanismen da sind, um das anfallende Histamin wieder loszuwerden, haben wir keine Symptome. Übersteigt aber der Histaminspiegel als Kombination aus aufgenommen und vom Körper selbst produziert unsere Abbaumechanismen, naja, dann kriegen wir halt Beschwerden.
Das heißt, Sie haben es jetzt eh schon kurz angesprochen. Bei Entzündungen kann man stärker dazu neigen. Das ist ja bei uns Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Betroffenen der Fall. Das heißt, in so einem Fall kann eine Histaminintoleranz tatsächlich begünstigt werden oder häufiger auftreten als bei vermeintlich gesunden Menschen.
Das ist richtig, genau so ist
ja,
es.
Ja. Wir haben nun gehört, dass sich ein Überschuss an Histamin in unserem Körper durch Beschwerden wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Durchfälle oder Hautirritationen bemerkbar machen kann. Wie genau erfolgt denn die Diagnose einer solchen Unverträglichkeit bzw. die Abgrenzung zu den ohnehin schon bestehenden Beschwerden bei uns CD-Betroffenen, welche ja durchaus Verdauungsbeschwerden oder Kopfschmerzen sein können oder sind?
Ja, das ist wirklich schwierig.
Ja.
Also da gibt es nicht diesen einen Marker, den bestimmt man und dann weiß man, was los ist. Sondern man muss sich immer den ganzen Menschen einmal anschauen und eben auch eine wirklich gute Anamnese machen, also wirklich genau zuhören, wie diese Beschwerden entstehen. Und das ist also auch für uns Ärzte extrem hilfreich, wenn die Patientinnen und Patienten schon vorher ein bisschen aufpassen und beschreiben können, wie der Zusammenhang ist. Und man muss sagen, bei Histamin, dadurch, dass es eben nicht nur vom Essen abhängt, ist es manchmal gar nicht so leicht. Also die Leute erzählen typischerweise, ich esse heute eine Pizza, es ist alles super und ich esse morgen um dieselbe Uhrzeit dieselbe Pizza und es geht mir schlecht. Also das heißt, die Pizza ist nicht das eigentliche Problem, sondern wie gesagt, der Gesamthistaminspiegel, der dann die Beschwerden auslöst. Was wir machen können, um uns da ein bisschen ranzutasten als Ärzte, ist, dass wir natürlich einerseits einmal überprüfen müssen, wie ist denn bei unserer CED-Patientin oder bei unserem CED-Patienten eigentlich die Entzündungssituation? Also ist die Erkrankung in Remission, ist die Entzündung im Griff? Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und bevor die nicht erfüllt ist, hilft es auch gar nicht so viel über Histaminintoleranz nachzudenken, weil man muss als erstes immer die Entzündung therapieren, damit eben auch weniger Histamin im Körper anfällt. Das ist eigentlich eine logische Sache. Das heißt, die Histaminintoleranz ist vor allem für Patienten relevant und für Patientinnen, die eben trotz Remission weiterhin diese Beschwerden haben. Und da kann man einerseits eben bestimmte Messungen vornehmen. Im Blut kann man die DAO, die Deaminoxidase, also das histaminabbauende Enzym messen und damit sozusagen die Abbaukapazität bestimmen. Wenn diese sehr niedrig ist, macht es das natürlich wahrscheinlicher, dass man bei viel Histaminlast auch Symptome entwickelt. Man kann theoretisch Histamin im Stuhl und im Urin auch messen, muss aber wissen, dass das natürlich ein Gewebshormon ist, das jetzt nicht für immer nachweisbar ist, sondern das ist sehr situationsbezogen. Ganz häufig ist es eigentlich eine klinische Diagnose. Das heißt, man hört sich das Ganze an, schließt andere Dinge aus und dann macht man normalerweise einen Therapieversuch und schaut, ob das nicht einfach ausreichend hilft, damit es dem Patienten oder der Patientin besser geht.
Stichwort Therapieversuch. Wenn jetzt der Verdacht besteht, dass da eine Histaminunverträglichkeit vorliegt, was können Patientinnen und Patienten konkret tun, beziehungsweise gibt es da konkrete Empfehlungen oder Ernährungsempfehlungen, um diesen möglichen Überschuss an Histamin und die damit einhergehenden Beschwerden im Körper, um denen etwas entgegenzuwirken?
Also was man im Internet typischerweise findet, ist, dass man eben auf histaminreiche Lebensmittel verzichten soll. Das ist jetzt normalerweise nicht das, was ich meinen Patientinnen und Patienten empfehle, aus zwei Gründen. Eine histaminarme bzw. histaminfreie Ernährung ist wirklich schwierig und man kann genau alles weglassen, was Spaß macht. Und das heißt mit anderen Worten, dass diese Ernährung vor allem dadurch geprägt ist, dass sich die Patientinnen und Patienten den ganzen Tag nur überlegen, was darf ich jetzt eigentlich essen und was nicht und wie mache ich das, wenn ich essen gehen will und wie mache ich das, wenn ich Freunde treffe. Und das erzeugt oft so viel Stress, dass das weder für die entzündliche Darmerkrankung besonders förderlich ist, noch für die Histaminproduktion im Körper.
Klingt ganz so, ja.
Und das zweite Problem ist ja, wir haben das in der letzten Podcast-Folge schon kurz angesprochen, wir müssen ja unsere Darmbakterien füttern, das heißt, wir sollten möglichst vielfältig essen, damit wir auch ein vielfältiges Mikrobiom zusammenbekommen. Und dadurch, dass wir bei der histaminarmen Diät so viele Dinge weglassen, haben wir halt oft das Problem, dass die Darmflora dann zusätzlich verarmen würde. Und das ist ja auch nicht unser Ziel. Was natürlich schon zu empfehlen ist, ist, dass man hochverarbeitete Produkte weglässt. Und das ist ja eigentlich bei allen CED-Patientinnen und Patienten eine wichtige Empfehlung. Weil diese ganzen highly processed foods eine Entzündung begünstigen können und aber auch sehr viel Histamin enthalten. Und das heißt, da würde ich schon zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also das sage ich den Leuten schon, dass sie das weglassen sollen. Aber ansonsten empfehle ich eine Ernährung, die so normal wie möglich ist. Und dann gibt es eben bestimmte Dinge, die man zusätzlich medikamentös tun kann oder per Nahrungsergänzungsmittel. Und da gibt es einerseits eben die Möglichkeit, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, die so eine Kombination sind aus Vitamin C, Zink, B6 und Glutathion. Und das sorgt einerseits dafür, also Vitamin C und Zink in hohen Dosierungen, sorgt für eine reduzierte Ausschüttung an Histamin aus den Mastzellen. Und Vitamin B6 und Glutathion sind Coenzyme für unsere beiden histaminabbauenden Enzyme und sorgen sozusagen dafür, dass die zumindest so optimal funktionieren, wie das eben geht. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, histaminabbauendes Enzym vor Einnahme der Mahlzeiten zu supplementieren. Das ist ein bisschen so wie bei den laktoseintoleranten Patienten. Da kennt man das, glaube ich, dass die vor dem Essen oft zwei Kapseln Laktase einnehmen. Und genau dasselbe gibt es eben fürs Histamin auch. Da wird eben diese DAO, das histaminabbauende Enzym, vor dem Essen in Kapselform eingenommen und soll einem dann helfen, das Histamin aus der Nahrung einfach besser loszuwerden und abbauen zu können, sodass weniger Beschwerden entstehen. Wenn das nicht ausreicht, gibt es auch die Möglichkeit, Histaminblocker einzunehmen. Und da gibt es eben für die unterschiedlichen Rezeptoren, die wir vorher angesprochen haben, auch unterschiedliche Histaminblocker. Also man kombiniert typischerweise H1- und H2-Blocker. Und die Idee des Ganzen ist natürlich nicht, dass der Patient oder die Patientin nie wieder eine Histaminintoleranz hat, sondern man versucht dem Körper ein bisschen zu sagen, na schau, vielleicht ist das Leben nicht ganz so schlimm, vielleicht brauchst du das ganze Histamin ja gar nicht, sodass der sich selbst auch wieder regulieren kann. Weil was ein ganz häufiges Problem ist bei Patientinnen und Patienten, die unter Histaminsymptomen leiden, ist, dass die sich in so einem Teufelskreis befinden. Also irgendwas löst denen den Histaminschub aus, dann kriegen die Durchfälle, dann kriegen die Blähungen, dann kriegen die Bauchschmerzen. Und dann sind die Bauchschmerzen, weil wir ja da eh schon sensibel sind, der eigentliche Stressfaktor. Sorgt dann wieder für mehr Histaminausschüttung, das macht wieder mehr Symptome, das macht wieder mehr Histamin. Und so drehen wir uns halt irgendwann im Kreis. Und deswegen ist halt auch diese symptomatische Therapie in dem Fall sinnvoll und wichtig.
Klingt ja so, als hätten wir da eine Reihe von Optionen parat, was wir auch selbst tun können. Also mir persönlich gefällt auch dieses Stichwort, so wenig hochverarbeitete Lebensmittel wie möglich. Das ist auch das, was wir immer versuchen, so als grundsätzlichen Ernährungstipp mitzugeben. Lieber selber den Kochlöffel schwingen und darauf schauen, was man zu sich nimmt. Ich muss als Frau jetzt noch eine Frage stellen. für alle Damen da draußen, die an zyklusbedingten Beschwerden leiden. Ist da auch ein Zusammenhang mit Histamin oder Histaminausschüttung gegeben, Ihrer Meinung nach?
Ja, da muss man zwei Dinge berücksichtigen. Einerseits haben unsere Geschlechtshormone einen wichtigen Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt. Und das heißt, man muss immer ein bisschen schauen, was für Beschwerden entstehen denn und in welcher Zyklushälfte. Also es gibt Frauen, die einerseits sagen, immer um die Periode kriegen sie Blähungen und Kopfschmerzen und Krämpfe. Das würde ich dem Histamin zuschreiben. Es gibt aber durchaus auch Frauen, die sagen, in der zweiten Zyklushälfte kriegen sie Verstopfung. Das ist eher den Progesteronspiegeln zuzuschreiben. Jeder weiß, in der Schwangerschaft ist Verstopfung so das häufigste Problem. Und das ist eben den hohen Progesteronspiegeln zuzuschreiben. Und das kann man in einem normalen Zyklus eben auch bemerken. Und dann entstehen die Blähungen eher, weil eben die Nahrung länger in uns rumliegt und unsere Darmflora das prinzipiell ziemlich super findet, dass sie alles nochmal und nochmal vergären darf. Und wir merken das dann halt unangenehm. Aber davon abzugrenzen ist eben die Histaminwirkung, die einerseits zum Eisprung oft relativ hoch ist und andererseits aber dann wirklich kurz vor der Periode. Und das ist eben deswegen so, weil da unsere Mastzellen, das sind weiße Blutkörperchen, die sich in Geweben befinden, besonders aktiv sind. Und die sind wichtig, damit die Periode sinnvoll stattfinden kann, weil da zum Beispiel auch Heparin drinnen ist, was eben das Blut verdünnt und dann die Blutung auch mit einleitet. Und das Histamin, wissen wir ja, macht Gewebe weicher und durchlässiger. Also all das wird eben auch gebraucht, damit die Periode stattfinden kann. Wenn das dann aber halt zu viel ist, dann kriegt man Beschwerden.
Das heißt, Stichwort für alle Frauen da draußen, die zum Eisprung hin oder zur Periode hin gewisse Beschwerden empfinden. Es muss nicht immer gleich auch der Crohn oder die Colitis sein. Es kann tatsächlich auch hier mit dem Histaminhaushalt zusammenhängen, beziehungsweise mit dem Abbau dessen oder was halt gerade da im Körper vorgeht.
Absolut, weil was man nämlich auch bedenken muss, ist, wenn es jetzt eine entzündliche Problematik aufgrund der entzündlichen Darmerkrankung wäre, na, da ist sie ja nicht nach 3 Tagen wieder weg.
Gut, danke auch hier für die Info. War mir nur wichtig, das auch für alle Frauen da draußen anzusprechen, weil wir auch immer wieder Nachrichten bekommen, dass Frauen zu ihrer Periode hin verstärkt Beschwerden im Verdauungstrakt haben und sich dann da einfach auch unsicher sind. Ist es jetzt der Crohn, ist es die Colitis oder sind es einfach unsere Hormone, die das mit uns machen? Danke hier für die Antwort. Generell danke für das interessante Gespräch zum Thema Histamin bzw. Histaminunverträglichkeit. Ich denke, dass wir da heute wieder spannende Tipps für unseren Alltag mitnehmen konnten. Ich kann nur jeder und jedem von euch empfehlen, falls bei euch der Verdacht auf so eine Unverträglichkeit besteht oder gewisse Symptome, die wir da heute genannt haben, regelmäßig auftreten, schließt euch hierzu am besten mit eurer Gastroenterologin oder eurem Gastroenterologen kurz, um weitere Behandlungsmöglichkeiten zu besprechen. Auch Diätologinnen und Diätologen können euch hierbei hilfreiche Informationen zur Verfügung stellen oder auch konkrete Empfehlungen zu eurer Ernährung bzw. eurem Ernährungsplan oder der Auswahl an Lebensmitteln geben. In den Shownotes findet ihr außerdem einen Link zu einem Blogartikel von Dr. Corinna Geiger, in welchem sie das Thema Histaminintoleranz bzw. Unverträglichkeit verständlich und kompakt erklärt. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns hier im Darmtalk in Kürze wiederhören. Bis bald!